Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell.
Herzlich willkommen zu Folge 60 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Es ist der 3. Juli. Mein Name ist Hendrik Wiedewild. Ich bin Strategieberater, Rechtsanwalt und Kolumnist aus Berlin. Und bei mir ist wieder einmal
Maximilian Amos, Jurist und Redakteur von Beck Aktuell. Hallo.
Ja, ihr seid im Podcast Gerechtigkeit und Loseblatt, der Podcast, der die großen Debatten anstößt. Wir hatten ja dieses Herdegen-Interview, dann war Herdegen in der Welt zu lesen, dann taucht er im FAZ Deutschland, Podcast für Deutschland Podcast, so heißt er, auf und jetzt ist er auch noch im Zeit-Streitgespräch gewesen. Also wenn ihr bei uns seid, dann hört ihr es zuallererst. Und das sind unsere Themen diesmal. Die Nachbesetzung des Bundesverfassungsgerichts wird explosiv. Grund ist die mögliche Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf. Wir sprechen über zwei Fälle, in denen Beamte kommunikativ an die Grenzen gehen und darüber hinaus. Und darüber reden wir mit Stefan Berndt. Kommende Woche geht es um den Bundeshaushalt und ob sich die Digitalisierung der Justiz mit Geld beschleunigen lässt. Das fragen wir Sina Dörr. Dann haben wir noch ein Update aus den USA. Und zum Schluss sprechen wir über eine Markenrechtsentscheidung des OLG Köln. Und einer von uns konsumiert live eine illegale Substanz.
Das Bundesverfassungsgericht.
Ja, hier in Berlin bahnt sich ein Gewitter an und ich rede nicht vom Wetter. Ich rede nicht einmal von der Strompreissenkung für alle, auf die sich gerade der Koalitionsausschuss nicht einigen konnte und was gerade ziemlich viele Medien beschäftigt. Ja, wenn das nicht der Fall wäre, dann würden wir über das Thema, über das wir jetzt sprechen, wahrscheinlich noch viel mehr hören. Es geht um die Wahl der Bundesverfassungsrichter, insbesondere um eine Kandidatin. Mehrere Unionsabgeordnete halten SPD-Kandidatin für nicht wählbar, schreibt heute die FAZ in der Ausgabe von 3. Juli, Donnerstag. Es geht um Frauke Brosius-Gersdorf. Übrigens, falls ihr euch das fragt, ja, das ist die Ehefrau von Professor Gersdorf, mit dem wir hier schon mal ein Gespräch geführt haben.
Ja, und die, ich sag mal, politischen Gegner von der Nominierung von Frau Gersdorf, die haben in den letzten Tagen ja doch ein paar, ich sag mal, also Beweise gegen sie ins Feld geführt und ein paar Zitate aus ihrer Vergangenheit ausgebuddelt. Wird das jetzt zum Problem für Sie?
Ja, genau, da wird so aus den hinteren Reihen geschossen, wird zitiert, aber ohne Namensnennung. Also Richter für den Schlossbezirk 3, die werden ja hälftig vom Bundestag und vom Bundesrat gewählt, als kleine Erinnerung. Und im Bundestag braucht man da eine Zweidrittelmehrheit. Und dass das ein Problem sein kann, das haben wir in der ganzen Schuldenbremsendebatte mitbekommen. Die FAZ zitiert jetzt also, unsere Kandidaten trafen in der Vergangenheit auf Ablehnung, weil sie zu migrationskritisch waren. Frau Brosius-Gersdorf ist lebenskritisch. Die Personalie ist für uns niemals wählbar. Das ist ein CDU-Abgeordneter, der nicht namentlich erwähnt werden möchte, aber sich dort also deutlich geäußert hat.
Würde ich bei dem Wort lebenskritisch auch nicht wollen, dass man mich der namentlich erwähnt.
Was heißt also lebenskritisch? Gemeint ist, in der Kommission der Ampelkoalition zum Schwangerschaftsabbruch, über die wir hier auch ein paar Mal berichtet haben, habe Brosius-Gersdorf geschrieben, in einem Bericht für die Geltung der Menschenwürde sprechen gute Gründe, dass die erst für Menschen ab Geburt gelten würden. Das ist mit Sicherheit ziemlich weit. Das ist aber auch nicht alles. Es kursieren also Artikel, in denen Frau Brosius-Gersdorf gesetzliche Frauenquoten im Wahlrecht befürworte, Kopftuch für muslimische Rechtsreferendare verstoße nicht gegen staatliches Neutralitätsprinzip. Und ein CSU-MdB bezeichnet sie deshalb wegen all dieser Dinge als ultralinks. Und das erwähnt der FAZ-Bericht nicht, aber der Springer-Journalist Tim Röhn, der in dieser Sache immer sehr engagiert ist, Frau Brosius-Gersdorf hatte 2021, also in der Pandemie, darüber sinniert, ob nicht sogar eine verfassungsrechtliche Pflicht zur Einführung einer allgemeinen Impfpflicht bestünde. Also noch weiter im Lager des Teamvorsichts kann man, glaube ich, gar nicht stehen. Und das stößt natürlich auch bei manchen Leuten sehr sauer auf.
Ja, das sind natürlich schon, wenn man das so durchgeht, ein paar Sachen, die man zumindest als kontrovers bezeichnen kann, denke ich. Jetzt wird ja aber bei der Wahl auch die Linke gebraucht, ne? Denn wenn man sich jetzt nicht auf Stimmen der AfD verlassen will und trotzdem eine Zweidrittelmehrheit erreichen will, wird es ja ohne die nicht gehen. Da hat sich ja auch Frau Reicheneck schon kritisch zu positioniert, ne?
Genau, die läuft gerade im Spiegel mit einem Zitat. Der Union scheint nichts mehr heilig zu sein, sagt sie, wenn sie nun auch noch die Richterwahl zum Bundesverfassungsgericht für ihre Parteipolitik instrumentalisiert. Ja, klingt ein bisschen nach Krokodilstränen, aber ja, gut, ganz von der Hand zu weisen wahrscheinlich auch nicht. Gemeint ist da nun wiederum der Kandidat Günther Spinner, der ist ja Vorsitzender Richter am Bundesarbeitsgericht und sollte nach Unionsplänen kommende Woche vorgestellt werden. Und die Linke fühlt sich da jetzt übergangen, weil sie ja nötig ist, um diese Abstimmung hinzubekommen. Stichwort Zweidrittelmehrheit, auf die Schwarz und Rot allein nicht kommen. Zuvor hatten die Grünen schon Robert Seegmüller vom Bundesverwaltungsgericht abgelehnt. Auch darüber haben wir schon gesprochen, weil der zu konservativ sei. Und jetzt macht die Linke eine Grundsatzdebatte auf. Sie will nämlich ein eigenes Vorschlagsrecht. Dafür müsste der Nominierungsschlüssel verändert werden. Das hat die Fraktion jetzt in einem Brief an Union, SPD und Grüne gefordert. Also worum geht's da? Vor einigen Jahren hatten sich die Parteien auf so eine Proporzformel geeinigt. Demnach sollen in jedem Senat je 3 Richter auf Vorschlag von Union und SPD sitzen und je 1 Richter auf Vorschlag von Grünen und FDP. Linke und AfD werden bislang nicht berücksichtigt. Das ist natürlich offensichtlich so eine Arithmetik der Volksparteien und mit Zitronenbeilage. Also ein Bild, das so heute nicht mehr ganz stimmt. Und deswegen kann man auch nicht so ganz von der Hand weisen, was der linken Chef Jan van Aken dazu noch sagte. Der sagte, warum die FDP jetzt noch ein Zugriffsrecht haben soll und wir nicht, erschließt sich mir nicht. Ja, Friedrich Merz dürfte, sofern ihm die Gelenkigkeit gegeben ist, in den Hintern sich beißen, denn sein All-in in der Migrationsdebatte, wenn wir uns erinnern, nach der Bluttat von Aschaffenburg hat die Linke ja überhaupt erst in den Bundestag katapultiert und auch das BSW scheitern lassen und die FDP. Insofern, dieses Problem hat er sich ein Stück weit selbst beschert und die Suche nach der Zweidrittelmehrheit wird zu so einer Art politischen Jobgarantie für Frau Reichenick und Herrn Aken, weil die sich natürlich jetzt immer wieder in die Medien dazu äußern können. Wir werden sehen, wie das endet und halten euch natürlich auf dem Laufenden.
Der Aufreger der Woche.
Ja, recht viel Aufmerksamkeit bekam diese Woche ein Artikel auf Beck Aktuell, in dem es um einen Polizeibeamten mit fragwürdiger Gesinnung ging. Der Mann hatte sich in privaten WhatsApp-Nachrichten immer wieder rechtsextrem geäußert, etwa mit den Neonazi-Grußformeln HH für Heil Hitler oder SH für Sieg Heil. Michael R., so heißt der Mann, war damals auch als Personenschützer der Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde in München in Oberbayern, Charlotte Knobloch, eingeteilt und schrieb damals in Chats über sie, Zitat, ich scheiß ihr vor die Tür, schön braun mit Fähnchen. Knobloch soll in ein Konzentrationslager gebracht und am besten vergast werden. Über den israelischen Generalkonsul, den er schützen sollte, schrieb er, ihm sei als Fahrziel nicht Auschwitz oder Flossenbürg, sondern Dachau lieber. Da käme man, Zitat, früher heim. Warum erzähle ich jetzt diese Gruselgeschichte? Weil sie auch juristische Konsequenzen hatte, aber vielleicht nicht unbedingt die, die man sich wünschen würde, wenn man diese Sprüche hört. Denn er darf weiterhin als Polizist arbeiten, hat der VGH München entschieden. Wer sich für die genaue Begründung interessiert, dem sei mal unser ausführlicher Artikel in den Shownotes ans Herz gelegt. Kurz gesagt begründete der VGH seine Entscheidung damit, dass es sich um private Nachrichten gehandelt habe, die mit Blick auf die Meinungsfreiheit und das Persönlichkeitsrecht des Beamten sehr hohen Schutz genossen. Außerdem würdigte der VGH, dass sich er im Dienst immer tadellos verhalten habe und die Äußerungen in so einer Art Überbietungswettbewerb entstanden seien und deswegen auch vielleicht nicht immer so ganz ernst gemeint gewesen seien. Die Entscheidung hat jetzt wenig überraschend viel Kritik hervorgerufen, auf Social Media, aber auch in journalistischen Formaten. Zum Beispiel kommentierte Ronen Steinke in der Süddeutschen Zeitung, Zitat, dieses Urteil erschüttert das Vertrauen in die Justiz. Da aber auch schon die Vorinstanz in München zur Erkenntnis kam, dass die Vorgänge nicht für eine Entfernung aus dem Dienst reichten, stellt sich jetzt somit so ein bisschen die Frage, ist denn unser Beamtenrecht eigentlich gerüstet, um den Staat gegen Verfassungsfeinde wirksam abzuschirmen? Und darüber unterhalte ich mich heute am Mittwoch mit Dr. Stefan Berndt, der ist Experte für Beamtenrecht bei der Kanzlei Dombert Rechtsanwälte. Herzlich willkommen bei Gerechtigkeit im Loseblatt, Herr Dr. Berndt.
Hallo, Herr Amos. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, dann kommen wir gleich mal zur Sache. In § 33 Beamtenstatusgesetz, da steht ja als Grundpflicht drin, Beamtinnen und Beamte müssen sich durch ihr gesamtes Verhalten zu der freiheitlich-demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen und für deren Erhaltung eintreten. Die eben zitierten Äußerungen, die dazu wahrscheinlich nicht so ganz passend sind, unbestritten echt und stammen auch von R. Der VGH München hat aber darauf abgestellt, dass es eben private Nachrichten gewesen seien und die nur unter hohen Anforderungen beamtenrechtliche Sanktionen rechtfertigen könnten. Warum spielt es denn eine Rolle, ob jemand seine verfassungsfeindliche Gesinnung öffentlich macht?
Also man muss sich immer, bevor man sich der inhaltlichen Seite solcher Äußerungen annähert, bedenken, was das Beamtenverhältnis eigentlich ist. Im Kern ist es ja so, dass der Beamte für die Dauer seines Lebens die Bereitschaft zeigt, für den Staat und für die für das Volk, für die Bürger tätig zu werden. Er stellt sich also auf die Seite des Staates, vor allem als Polizeibeamter, und sagt, ich möchte dafür Sorge tragen, dass dieser Staat weiter funktioniert, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung aufrechterhalten bleibt, die Menschenrechte geachtet werden und die Grundrechte der Bürger eben auch geachtet werden. Und aus dieser Funktion heraus ist es Beamten natürlich im Rahmen ihrer Rechtsposition schwierig, selbst eigene politische Äußerungen oder politische Ansichten vor allem innerhalb des Dienstes zu tätigen, die gegebenenfalls sogar gegen den Staatsaufbau, gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung spielen. Diese Pflichten hat man auch entsprechend in den Beamtengesetzen niedergeschrieben. Es ist hier vor allem die Mäßigungs- und Zurückhaltungspflicht angesprochen, die Beamte und Beamtinnen eben verpflichtet, im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit eine entsprechende Zurückhaltung bei der politischen Meinungsäußerung an den Tag zu legen. Und das gilt eben auch und insbesondere für die Polizeibeamten, weil sonst natürlich ein neutrales und objektives amtliches Walten des jeweiligen Amtsinhabers nicht mehr gesichert werden kann. Jetzt haben Sie hier an der Stelle schon angesprochen, wir bewegen uns ja gar nicht unbedingt im innerdienstlichen Bereich. Der Polizeibeamte, um den es hier geht, hat ja nicht im Rahmen seiner dienstlichen Verwendung irgendwie gegenüber Bürgern oder gegenüber anderen Kollegen seine politischen Äußerungen und seine Ansichten, wie auch immer man die jetzt einschätzen mag, also rassistisch oder verfassungsfeindlich geäußert, sondern, so hat der VGH das ja entsprechend auch dargelegt, das im privaten Bereich getan.
Ja, so eine Art, so ein einziger, glaube ich, Freund zu dieser Zeit sei das ja gewesen. So hat der VGH das, glaube ich, rausgearbeitet. Ne?
Ja, da ist man schon sehr im Detail, wie das sozusagen im Privatleben desjenigen aussieht. Mhm. Gleichwohl, diese Zurückhaltungs- und Mäßigungspflicht gilt für Beamte natürlich auch außerhalb des Dienstes. Warum ist das so? Als Beamter ist man ja auch in der Öffentlichkeit nicht immer frei von seinem Amt. Natürlich, ein Beamter ist nicht 24/7 im Dienst. Er hat auch Freizeit, er hat auch dienstfrei und darf sich natürlich auch auf seine Grundrechte berufen. Also auch ein Beamter darf außerhalb des Dienstes natürlich sowieso seine Meinung äußern. Er darf politische Ansichten vertreten. Er darf für parteipolitische Interessen eintreten. Er kann sogar zur Wahl antreten, wenn er ein politisches Amt erringen möchte. Er darf allerdings aus seinen Äußerungen und aus dem Inhalt seiner Äußerungen trotzdem nie den Schluss zulassen, dass er geneigt wäre, innerhalb seines Amtes, innerhalb seiner Amtsführung, Zweifel an der Neutralität und Objektivität und Gemeinwohlorientierung seiner Diensttätigkeit zu wecken.
Welche Rolle spielt es jetzt, ob das in einem privaten Chat geäußert wurde? Kann nicht auch so eine private Chatnachricht oder in dem Fall ja sogar sehr viele davon Zweifel an der Verfassungstreue eines Beamten wecken?
Der Dienstherr muss und kann natürlich auch außerdienstliches Verhalten für die Bewertung dessen, ob ein Beamter seine Pflichten erfüllt hat, berücksichtigen. Er muss es teilweise ja sogar, weil auch diese Pflicht, wie wir es ja gerade herausgearbeitet haben, auch außerdienstlich gilt. Die Umstände, wie diese Dienstpflicht, hier vor allem die Pflicht zur Verfassungstreue oder auch die Mäßigungs- und Zurückhaltungspflicht, wie diese entsprechend aber verletzt wurde, muss im Einzelfall bewertet werden. Es ist immer noch eine Einzelfallbetrachtung, wie wir es auch bei Straftaten beispielsweise im Strafprozess kennen. Es gibt also keine schematische Anwendung nach dem Motto, eine rassistische Äußerung bedingt die Entfernung aus dem Dienst, sondern der Dienstherr und hier auch die Gerichte müssen in jedem Einzelfall prüfen, wie sind die einzelnen Umstände, was hat zu dieser Pflichtverletzung geführt und welche mildernden oder belastenden Umstände gibt es. Und es ist ja nun auch nicht der erste Polizeibeamte, der mit rassistischen oder verfassungsfeindlichen Äußerungen auffällt. Mhm. Es gab ja auch schon in anderen Bundesländern diese Konstellation. Und auch dort haben die Gerichte immer darauf abgestellt und gesagt, wir müssen hier eine Einzelfallwürdigung machen, wir müssen uns die Umstände im Einzelfall anschauen. Und allein und ausschließlich die Tatsache, dass rassistisches oder verfassungsfeindliches Material auf dem Privattelefon bzw. im privaten Chat gefunden wird, heißt jetzt noch nicht, ja, muss man immer gucken im Einzelfall, wie gesagt, heißt aber erstmal automatisch noch nicht, dass der Beamte grundsätzlich nicht mehr geneigt sei, in seinem Dienst die verfassungstreue Pflicht zu erfüllen, beziehungsweise seine Aufgaben ordnungsgemäß zu erfüllen. Und hier hat der VGH eben sehr weit gegriffen und hat auch gesagt, gut, wir gucken uns an, wen ging die Nachricht. Wer war Initiator dieser Nachricht? Wie ist der Freundeskreis oder Bekanntenkreis von demjenigen ausgestaltet? Inwiefern ist die Ernsthaftigkeit dieser Äußerung hier vielleicht auch in Zweifel gezogen? Wer weiß, was der Beamte oder sein Verteidiger in dem entsprechenden Verfahren auch vorgetragen hat? Das ist aus dem Urteil jetzt nicht ganz eindeutig zu ersehen. Und das muss bei den Richtern zu der Überzeugung geführt haben, dass dem Beamten noch ein Restvertrauen zugesprochen werden kann, dass er eben vielleicht auch Äußerungen getätigt hat aus einer Augenblickssituation heraus, die er vielleicht gar nicht innerlich subjektiv teilt. Das ist natürlich so ein Punkt, wenn man zu diesem Ergebnis kommt und sagt, okay, es sind zwar objektiv rassistische oder verfassungsfeindliche Äußerungen, aber wir haben keinen Anhaltspunkt oder wir können zumindest nicht sicher davon ausgehen, dass er auch innerlich diese Überzeugung zu 100% teilt. Kann man natürlich auch überlegen, ob eine Entfernung aus dem Dienst notwendig ist. Zu dieser Überlegung ist der VGH gekommen. Die Details, wie gesagt, kann ich auch nur aus dem Urteil so grob bewerten. Aber es ist eine Einzelfallentscheidung. Man hätte sicherlich auch auf ein anderes Ergebnis kommen können. Aber wie gesagt, die richterliche Würdigung ist da an der Stelle vorrangig. Und was dort im Richterzimmer auch besprochen wurde und wie die Richter das Vorbringen desjenigen bewertet haben, können wir jetzt natürlich nur spekulieren. Also insofern kann man da sozusagen keine Richtschnur dran festmachen.
Also Sie haben natürlich völlig recht, dass wir wollen jetzt gar nicht irgendwie in die Beweiswürdigung des VGH nochmal einsteigen, der sich das aus seinem Blickwinkel oder der Blickwinkel der erkennten Richterinnen und Richter sicherlich gut überlegt haben wird. Nichtsdestotrotz wirft es ja so ein bisschen die Frage auf, ob das Beamtenrecht denn gut genug gerüstet ist, um dieses politische Ziel zu erfüllen, was wir uns so in den vergangenen Monaten und Jahren ja gesetzt haben, gesellschaftlich, dass Verfassungsfeinde aus dem öffentlichen Dienst eigentlich bestmöglich ferngehalten werden sollen. Ist es jetzt daran gescheitert, dass das Beamtenrecht da einfach nicht, bietet es da nicht die ausreichenden Instrumente für?
Also zunächst sehe ich das genauso wie Sie. Also der VGH wird hier sich nicht über Recht hinweggesetzt haben. Dafür habe ich auch keinen Anlass, eine solche Kritik zu üben. Zu der sich daran anschließenden Frage, ist das Beamtenrecht an der Stelle vielleicht zu lasch oder gibt es da nicht genügend Sanktions- und Handlungsmöglichkeiten, würde ich das tatsächlich nicht so sehen. Also die Pflicht zur Verfassungstreue, die gibt es seitdem es das Beamtentum gibt. Anders wäre auch ein Beamtenrechtsverhältnis nicht zu begründen. Natürlich steht der Beamte auf Seiten des Staates und muss die verfassungsmäßige Ordnung wahren. Das ist ganz klar und ist auch seitdem es das Beamtenverhältnis gibt eben entsprechend reguliert. Tatsächlich ist es heute festzustellen, dass es eine besondere Sensibilität für dieses Thema gibt, eine besondere gesellschaftliche und politische Sensibilität. Solche Äußerungen werden natürlich noch anders bewertet als vielleicht vor 10 oder 15 Jahren. Da guckt man heute ein bisschen genauer drauf. Das führte auch dazu, dass 2024 rum eine doch recht umfangreiche Gesetzesänderung auch erlassen wurde, die genau darauf abzielte, solche Verfassungsfeinde entweder aus dem Beamtenverhältnis zu entfernen oder beziehungsweise und neue Bewerber, die verfassungsfeindliche Tendenzen verfolgen, gar nicht erst in den Beamtenstatus kommen zu lassen. Und zum einen hat man auf Bundesebene wohlgemerkt, das Beamtenrecht insofern angereichert, möchte ich es einmal sagen, indem man die Disziplinarklage, also die Pflicht des Dienstherrn vor der Entlassung bzw. Entfernung eines Beamten, das Verwaltungsgericht anzurufen und entsprechend mit einem verwaltungsrechtlichen Verfahren zu klären, ob die Entfernung aus dem Beamtenverhältnis erfolgen muss, hat man sich entsprechend verabschiedet und hat mittlerweile den Dienstherren, also dem Bund, die Möglichkeit gegeben, Beamte mit einer Disziplinarverfügung, also mit Bescheid, aus dem Dienst zu entlassen.
Das heißt, man muss jetzt erstmal, man kann direkt sozusagen als Dienstherr vollendete Tatsachen erstmal schaffen und muss nicht erstmal gerichtlich beantragen, dass jemand aus dem Dienst entfernt wird. Ne? Also es soll schneller gehen.
Genau so ist es. Man wechselt die Rollen nach einem entsprechenden Disziplinarverfahren, in dem der Vorwurf aufgeklärt wurde, in dem die Beweise erhoben wurden und eine entsprechende Feststellung getroffen wurde, ist der Dienstherr jetzt in der Lage, den Beamten aus eigener Kraft heraus mit einem Bescheid aus dem Dienst zu entfernen. Früher war das, mit Ausnahme in Baden-Württemberg, die das schon ein bisschen länger so üben, nicht so. Da musste der Dienstherr seine Ergebnisse zusammentragen, die Ermittlungen zusammenführen und dem Verwaltungsgericht erklären, warum der Beamte aus dem Dienst entfernt ist. Und das Verwaltungsgericht hat dann entschieden, ob dem eben Folge zu leisten, beziehungsweise ob dieser Ausspruch, diese Maßnahme ergriffen werden muss. Und das hat sich jetzt geändert. Die Dienstherren haben da mehr Handlungsfähigkeit. So sieht es zumindest der Gesetzgeber, wobei sich dann eben die Rolle, wenn der Beamte aus dem Beamtenfeld entfernt wurde, dahingehend wandelt, dass dann der Beamte seine Entfernung aus dem Dienst, diesen Bescheid, diese Disziplinarverfügung entsprechend selber beim Verwaltungsgericht angreifen muss. Er ist dann nicht mehr, in Anführungszeichen, selbst der Angeklagte, sondern er ist dann selber der derjenige, der die Verfügung, wie jeder andere im Verwaltungsgericht auch eine Verfügung angreift, entsprechend in die Position des Angreifenden sozusagen übergewechselt.
Ja, wir müssen noch über einen anderen Fall reden, und zwar über den von Melanie Schweizer. Das ist eine Juristin und, jetzt muss man wahrscheinlich schon sagen, frühere Beamtin, zumindest vorerst im Bundesarbeitsministerium. Die ist nämlich ihren Job fürs Erste los, wenngleich da wohl noch ein Gerichtsverfahren folgen wird, wie Zeit Online berichtet. Schweizer hatte keine Juden ins Gas gewünscht, sich dafür aber mit Palästina solidarisiert und auch noch ein bisschen mehr, wenn ich das sagen darf. So trug sie auch auf dienstlichen Terminen Wassermelonenohrringe, was wohl die Wassermelone ist wohl ein Solidaritätssymbol für Palästina geworden. Außerdem bezeichnete sie Gaza in Social Media Posts nach Medienberichten als, Zitat, das größte Konzentrationslager der Welt und den Staat Israel als rassistisches, genozidales Apartheidssystem. Das Ganze blieb zunächst mal weitgehend unter dem Deckel, bis irgendwann, glaube ich, die Bild-Zeitung darüber gestolpert ist und das Ganze eine mediale Dynamik entwickelte. Daraufhin wurde dann Schweizer aus dem Dienst entlassen. Jetzt haben wir eben schon so ein bisschen das Thema angerissen. Wie politisch dürfen eigentlich Beamte sein? Abgesehen jetzt von den durchaus sehr, ich sage vorsichtig, israelkritischen Äußerungen, die da durchscheinen, haben Beamte natürlich ja auch ein Persönlichkeitsrecht, was ihnen ja auch das Recht, wie jedem anderen, ihre Meinung Ausdruck zu verleihen, also neben der Meinungsfreiheit natürlich auch, verleiht und gleichzeitig eben die von ihnen angesprochenen Treuepflichten. Wo findet man da so die Abwägung dazwischen?
Genau, also wie man da unterscheiden muss, haben wir ja gerade schon rausgearbeitet. Es gibt ja einmal die Pflicht zur Verfassungstreue, die eben durch Äußerungen in Frage gestellt werden kann. Und es gibt die Mäßigungs- und Rückzahlungspflicht der Beamten, entsprechend sich politisch nur in dem Rahmen zu äußern, wie es dem Amt nicht schadet. Und beim Beamtenverhältnis handelt es sich, wie wir es ja schon festgestellt haben, auch um ein Sonderrechtsverhältnis, was erstmal nicht bedeutet, dass der Beamte keine Grundrechte hat. Die Ausübung der Grundrechte wird aber aufgrund seiner Stellung als Staatsdiener beschränkt und eingeschränkt. Also er kann sich nicht wie ein Bürger auf gleichsam seine Grundrechte berufen, sondern muss gewisse dem Amt verbundene Einschränkungen hinnehmen. Auch eine Beamtin in vor allem gehobener Position muss sich dann immer klar machen und berücksichtigen, welche Wirkung hat es, wenn ich jetzt mich persönlich für ein bestimmtes Ziel, für eine bestimmte Richtung äußere, wie ist das von der Bevölkerung, wie wird das von der Allgemeinheit aufgefasst und kann es daraus den Schluss ziehen, ich würde mein Amt, mein Dienst nicht so ausüben, wie es die neutrale und objektive Amtsführung von mir verlangt. Wenn das in Rede steht, also wirklich Anhaltspunkte dafür gegeben sind, dass der Beamte nicht geneigt ist, seinen Dienst ordnungsgemäß anhand der verfassungsrechtlich vorgegebenen Vorgaben auszuüben, dann muss er wirklich Zurückhaltung, Mäßigung üben, kann sich halt nicht einfach persönlich äußern, wie es ihm passt. Wie gesagt, wirklich nur begrenzt wird diese Meinungsfreiheit eben dann, wenn es auf das Amt ausstrahlt. Beamte dürfen sich politisch engagieren, Beamte dürfen einer Partei angehören, Beamte dürfen auch sich für ein Amt zur Wahl stellen, sie dürfen Parteiversammlungen und Parteiveranstaltungen besuchen. Das ist alles außer Frage. Beamte dürfen sich auch kritisch äußern, aber die Form und der Inhalt müssen halt immer der Gestalt entsprechen, dass das Ganze auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung passiert. Und wenn das durch Aussagen oder die Art und Weise der Äußerung nicht mehr gewährleistet ist, dann hat der Beamte auch außerdienstlich seine Zurückhaltungs- und Mäßigungspflicht entsprechend verletzt.
Ein weiterer Unterschied ist ja jetzt auch noch, dass hier in diesem Fall hatte Frau Schweizer das ja jedenfalls teilweise auch sehr öffentlich kundgetan, ihre Äußerung. Der Polizeibeamte, über den wir eben sprachen, hat ja der VGH sehr auch eingehend gewürdigt, eben nur in privaten Chatnachrichten, die sonst niemand zu lesen bekam, gemacht. Inwiefern spielt das jetzt auch eine Rolle, inwieweit ich mich da selber exponiere?
Die Frage, ob es eine Pflichtverletzung ist oder war, beziehungsweise wie die Äußerung dienstrechtlich oder disziplinarrechtlich gewürdigt wird, ist davon zu trennen, hier in dem vorliegenden Fall, den Sie ja auch ansprachen, von der Frage der Eignung eines Beamten für das Beamtenverhältnis. Also da muss man ganz klar nochmal die Linie ziehen. In dem Fall des Polizeibeamten ist es so, dass es sich um einen Lebenszeitbeamten handelte, der eben auf Lebenszeit im Beamtenverhältnis war und entsprechende Ansprüche auch hatte, während es bei dem anderen Fall sich um eine Beamtin auf Probe handelte. Bedeutet, die Beamten auf Probe, die sich also noch bewähren müssen ihre Eignung in allerlei Hinsicht charakterlich, persönlich, aber auch fachlich nachweisen. Dafür dient die Probezeit ja gerade. Und an der Stelle gibt es einen eklatanten Unterschied. Denn ein Beamter, der im Lebenszeitbeamtenverhältnis ernannt wurde, kann nur noch durch Disziplinarmaßnahme oder begrenzt durch andere Maßnahmen bei Verurteilung mit mehr als einem Jahr oder sonstigen aus dem Dienst entfernt werden. Bei den Probebeamten ist es gerade umgedreht. Diese müssen ja gerade noch beweisen, dass sie für den Dienst, für die Lebenszeitverbeamtung entsprechend geeignet sind. Hm. Was auch bedingt, dass der Dienstherr einen besonderen Beurteilungsspielraum hat, ob die charakterliche Eignung, also die Aussicht, dass der Beamte seine Pflichten zukünftig wahren wird, einhält. Wenn man sich das jetzt vor Augen führt, ist es natürlich ein eklatanter Unterschied, ob sich ein Beamter auf Probe kritisch, verfassungskritisch, vielleicht auch mit Äußerungen, die nicht mit den Grundwerten der Verfassung übereingehen, äußert, oder ob es ein Beamter aus dem Lebenszeitverbeamtenverhältnis denn tut. Denn bereits bei der Falllage des Probebeamten ist es so, dass Anhaltspunkte, die gegen eine pflichtgemäße Dienstausübung sprechen. Also wenn ich reine Anhaltspunkte dafür habe, der Beamte wird nicht in der Lage sein, ein Leben lang seine Dienstpflichten zu erfüllen, die Eignung verneine und dadurch auch die Entlassung aus dem Beamtenverhältnis auf Probe bewirke. Er wird dann nicht ins Lebenszeitbeamtenverhältnis ernannt. Und insofern spielen hier die Umstände eine wirklich ausschlaggebende Rolle bei den zwei Fällen.
Das heißt also, bei den Beamten auf Probe wären wahrscheinlich auch solche WhatsApp-Nachrichten, hätte man schwerer ins Gewicht in die Argumentation einstellen können, als es jetzt bei einem Beamten auf Lebenszeit ist.
Richtig, bei dem Beamten auf Lebenszeit muss man ihm den Verstoß gegen die Verfassungstreuepflicht nachweisen, konkret nachweisen, wie ähnlich in einem Strafverfahren, es muss die Schuld desjenigen bewiesen werden, während eben der Beamte auf Probe seine Eignung ja gerade erst noch beweisen muss. Somit genügt es, wenn Anhaltspunkte, Verdachtsgrade vorliegen, dass der Beamte eben nicht auf dem Boden der Verfassung steht. Und wenn er diese Anhaltspunkte im Rahmen seiner Tätigkeit auch durch außerdienstliches Verhalten mit Zweifeln sät, dann reicht das aus, um die Eignung zu versagen. Dann kann der Dienstherr auch den Beamten auf Probe entlassen und muss ihn eben nicht ins Beamtenverhältnis auf Lebenszeit ernennen.
Das heißt also, wenn wir jetzt nochmal drauf zurückkommen, man möchte gerne vermeiden, dass Leute mit antisemitischem Gedankengut zum Beispiel Polizist werden, dann würde es sich natürlich schon empfehlen, das im Beamtenverhältnis auf Probe rauszufinden, weil man eben, wie Sie sagen, das dann ja noch wesentlich einfacher dann auch umsetzen könnte. Also ist das sozusagen, ist das so das Tor, diese, in der Regel sind es glaube ich 3 Jahre, diese Probezeit, wo man sich dann die Leute mal wirklich genau anschauen muss, und so, weil man sie hinterher im Zweifel einfach nicht mehr los wird?
Genau, so ist es. Und da gab es ja auch mit der Gesetzesinitiative aus dem Jahr 2024, sondern sie ist ja schon vorher gestartet, aber mit der Gesetzesänderung 2024 wurde auch zum Schutz des Beamtentums und des öffentlichen Dienstes den Dienstherren die Möglichkeit eingeräumt, einen sogenannten Verfassungstreuecheck zu machen. Bewerber müssen sich mithin, bevor sie in das Beamtenverhältnis auch auf Probe ernannt werden, einer sogenannten Regel Abfrage stellen. Das ist letzten Endes eine Anfrage des Dienstherrn an die Sicherheitsbehörden mit dem Hintergrund, ist der die Bewerberin verfassungsrechtlich schon mal aufgefallen, ist ja schon mal ins Blickfeld gerutscht. Und wenn da eine Meldung zurückkommt, muss man natürlich schon beim Bewerbungsprozess, beim Auswahlverfahren besondere Achtsamkeit an den Tag legen. Das Gleiche gilt aber auch während der Probezeit. Also der Dienstherr muss natürlich den Beamten während der Probezeit auch beurteilen. Er muss sich den Beamten nicht nur in fachlicher Hinsicht, sondern auch in charakterlicher Hinsicht genau angucken. Und wenn dort entsprechende Hinweise entstehen aufgrund der Amtsführung, aufgrund außerdienstlichen Verhaltens, was dem Dienstherrn zufälligerweise bekannt geworden ist, dann muss er das natürlich auch in seine Beurteilung mit einstellen und muss dann sich selber fragen, ist derjenige geeignet, den Dienst für den Staat eben auszuüben. Und an der Stelle muss auch der Dienstherr eine besondere Sensibilität walten lassen. Aber wie gesagt, mit der Regelabfrage haben wir schon, bevor überhaupt ein Beamtenverhältnis entsteht, auch ein Beamtenverhältnis auf Probe, eine gewisse Hürde, die ein Bewerber nehmen muss. Das heißt, wenn er oder sie schon mal durch die Verfassungsschutzorgane in Erscheinung getreten ist, wird man das heutzutage früher erkennen, als es noch vor 2024 der Fall war.
Ja, dann haben wir jetzt einen ganz schönen Parforce-Ritt durch das Beamtenrecht hinter uns, an dessen Ende wir hoffentlich alle ein bisschen schlauer sind, was diese beiden doch relativ kontroversen Fälle angeht. Ich danke Ihnen, Herr Dr. Berndt, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns das heute mal alles ein bisschen näher zu bringen. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen auch.
Wie meinen?
Jetzt kommt unser Interview zum Thema Haushalt und Digitalisierung. Das muss ich ein bisschen was sagen, denn das habe ich am Mittwoch geführt. Und zwar aus einem 50 Grad heißen Auto, weil ich auf dem Weg nach Hamburg auf der A24 gestrandet war. Da war Vollsperrung für viele, viele, viele Stunden. Und falls der Ton also etwas schlechter ist und ich hier zwischendurch dann klinge, als hätte ich einen kleinen Hitzschlag, bitten wir um Verständnis. Das ist das knallharte Podcasterleben. Am 10. Juli um 10.45 Uhr geht es im Bundestag um den Justizhaushalt. 1,5 Stunden sind angesetzt. Ja, und da werden wir sprechen über Geld auch für die Justiz und vor allen Dingen für Digitalisierung. Und da bin ich jetzt verbunden mit Sina Dörr. Sie ist Richterin am Oberlandesgericht Köln und Publizistin und Speakerin in Sachen Digitalisierung der Justiz. Hallo, Frau Dörr.
Hallo.
Ja, wir haben den Regierungsentwurf schon vorliegen. Es gibt 1,2 Milliarden Euro fürs BMJV. Das sind 133 Millionen mehr als im Vorjahr. Wir reden hier vom Einzelplan 7, falls das jemand alles nachschauen möchte. Ja, es gibt Einnahmen von 739,8 Millionen. Das sind auch ein bisschen mehr. Der Verbraucherschutz, ganz wichtig, der ist jetzt ja ins BMJV gekommen. Der ist da noch nicht abgebildet. Es gibt auch ein bisschen mehr für Personal. Und dann kommen wir aber zu einer Zahl, die mich ein bisschen aufhorchen ließ, nämlich die Ausgaben für Investitionen. Die steigen um 10,8 Millionen auf 29,2 Millionen. Das klingt jetzt ja erstmal irgendwie so ein bisschen, wir hatten nämlich vor kurzem ja die Justizministerkonferenz und die haben ja ordentlich Mehrbedarf angemeldet. Die JuMiKo forderte eine Mitfinanzierung von 2000 zusätzlichen Stellen für Richter und Staatsanwälte und sonstiges Personal und 200 Millionen allein für Digitalisierungsprojekte. 200 Millionen, 10,8 Millionen, also wir Juristen machen gerne Witze, dass wir schlecht rechnen können, aber irgendwie das scheint mir in einem Missverhältnis zu stehen. Frutter, wie schauen Sie da drauf?
Ja, ich bin auch keine Haushaltsexpertin tatsächlich. Und daher habe ich auch als erstes ein Fragezeichen, ein inneres Fragezeichen, wenn ich diese Zahlen sehe. Ich habe aber auch nochmal nachgeschaut und gesehen, wenn man sich aufdröselt, wie sich dieser Gesamthaushalt des BMJV zusammensetzt, dann stellt sich die Frage, ob wirklich diese 10,8 Millionen, die da ausgewiesen sind für Investitionen, ob das der Teil ist, der ausschließlich für Digitalprojekte vorgesehen ist. Denn wenn man, ich habe eine Analyse im Internet gefunden, wenn man da so ein bisschen weiter scrollt, dann findet man, dass es einen weiteren Titel gibt und der fällt unter die sogenannten sächlichen Verwaltungsausgaben. Mhm. Das war etwas, wo ich dachte, das sind so BMJV interne Kosten. Aber nein, darunter fallen scheinbar auch Beteiligungen im Rahmen der Digitalisierungsinitiative. Zumindest, wenn man diesem aufgedröselten, dieser Übersicht glauben darf.
Genau, das sind 44,3 Millionen Euro mehr. Insgesamt sind das 292,5 Millionen. Das klingt natürlich schon eher nach Geld. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass da ein bisschen was an die Länder gehen wird. Wie relevant ist denn überhaupt das Geld, wenn wir von Digitalisierungsfragen sprechen? Wir tun das ja alle naslang und stellen eigentlich fest, dass es da tausend Gründe gibt. Also welche Rolle spielt das, wenn wir jetzt da richtig Geld in die Hand nehmen?
Geld spielt mit Sicherheit eine wichtige Rolle, aber genauso, wie Sie es gerade schon gesagt haben, nicht die einzige entscheidende Rolle, sondern es greifen tatsächlich viele verschiedene Faktoren ineinander und letztlich geht es auch darum, dass man das Geld nicht einfach ausgießt mit dem Gießkannenprinzip, sondern dass man es sinnvoll einsetzt. Und was man da auch beachten muss, sind die Strukturen, in denen digitale Transformation in Deutschland vorangetrieben wird. Sind die erzeugen die Synergieeffekte? Sind die zu komplex? Gibt es da viele Reibungsverluste, gerade im Kontext mit der föderalen Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern? Und ich glaube, das ist ein maßgeblicher Faktor, den wir in der Vergangenheit beobachten konnten, der zu, naja, ich sage jetzt mal, einer Verlangsamung digitaler Transformation in Deutschland geführt hat.
Ich habe schon über die Forderungen gesprochen, die da im Raum stehen, was an Geld kommen soll. Ist denn das eigentlich, was jetzt im Raum steht, viel Geld? Sie haben ja wahrscheinlich irgendwie auch einen Überblick, was so andere Länder machen. Wie stehen wir denn da eigentlich da? Wäre, wenn wir jetzt sagen, Geld ist ein Problem, ein wichtiges Problem, ist es dann viel oder eher wenig, was wir hier in die Hand nehmen wollen?
Ich glaube, dass es im internationalen Vergleich in Deutschland relativ sparsam ist, was man für Justiz insgesamt, aber auch für Justizdigitalisierung ausgibt. Wenn man jetzt mal in der letzten Legislaturperiode das Digitalpaket sich anschaut, da wurden von 2023 bis 2027 200 Millionen Euro veranschlagt. Das sind also 50 Millionen Euro pro Jahr. Und das ist natürlich nicht wirklich viel, wenn man sich mal den Gesamthaushalt anguckt. Ich habe jetzt keine genauen Referenzzahlen aus anderen Ländern, aber ich weiß, dass in Großbritannien für die digitale Transformation der Justiz deutlich, deutlich, deutlich mehr Geld in die Hand genommen wurde und auch vergleichbare Länder, die ganz vorne sind in digitaler Justiz, haben dafür mehr ausgegeben. Und jetzt sieht man, dass in der aktuellen Legislatur die Arbeitsgruppe, die für Justiz zuständig war, für den Koalitionsvertrag in ihrem Abstimmungspapier, in ihrem letzten, das dann in den Koalitionsvertrag einfließen sollte, eine Verdopplung dieser Summe vorgesehen hat, nämlich 400 Millionen in 4 Jahren. Das wären also 100 Millionen pro Jahr, könnte man sagen. Also das geht schon in die richtige Richtung. Ich weiß aber tatsächlich nur von diesem Abstimmungspapier und habe es noch nicht gefunden, wie und ob sich das dann auch tatsächlich in den Planungen des Koalitionsvertrags niedergeschlagen hat. Im Koalitionsvertrag selbst steht diese Zahl jedenfalls nicht. Aber der ist ja auch in dem Bereich eher etwas allgemeiner gehalten.
Wie ist es denn mit der sonstigen Infrastruktur? Der Deutsche Richterbund hat kürzlich mal beklagt, dass es vor allen Dingen an Breitbandzugängen fehlen würde. Ich selbst weiß aus einem Gespräch, dass jemand sich beklagte, dass die Gerichte ja teilweise noch keine E-Mail-Adressen haben. Welche Rolle spielen solche Sachen im Verhältnis zu der Frage, wie viel Geld zur Verfügung steht?
Also grundlegende IT- oder Digitalzugänge, Infrastruktur sind die Voraussetzung für alles, was wir in Digitalisierung machen möchten. Ich habe keinen bundesweiten Überblick. Mhm. Tatsächlich im Bundesland Nordrhein-Westfalen, in dem ich tätig bin, haben wir E-Mail-Adressen und auch Breitbandzugänge. Also da fehlt es jetzt nicht an der digitalen Grundlagenstruktur. Mhm. Was ich natürlich jetzt auch anführen muss, unter der Voraussetzung der Tools, die wir gerade nutzen, also was wir gerade haben an Digitalisierung, ist die elektronische Akte und der elektronische Rechtsverkehr. Wenn ich jetzt mächtige KI-Tools nutze, wo ich über Breitbandleitung oder über Leitungsstärke, auf die ich da zugreifen muss, dann stellt sich natürlich die Frage, ob die vorhandene Leitungsinfrastruktur das heute schon trägt. Aber da bin ich ehrlich gesagt zu wenig Technikerin für, um das zu beurteilen.
Bleiben wir kurz beim Thema KI, wo Sie es gerade ansprechen. Da soll jetzt ja auch viel kommen. Man will die KI nutzen, um bestimmte Vorgänge zu vereinfachen. Gleichzeitig gibt es ja viele kulturelle Vorbehalte. Der Deutsche Richterbund sagte zum Beispiel, ja, dass die IT dürfe niemals zur Standardisierung und Steuerung von Entscheidungsprozessen eingesetzt werden. Da also nochmal die Frage, weil wir ja das Ganze vor dem durchs Prisma des Haushalts betrachten, ist das jetzt eine Geldfrage oder ist es eine Kulturfrage, wie schnell man dort vorankommt? Wie würden Sie das einschätzen?
Ich glaube, dass es maßgeblich eine Geldfrage sein wird, weil ich glaube, dass man, wenn man eine sachliche Diskussion führt, diese Kulturfrage relativ schnell lösen kann von den Ängsten, die da so anklingen in dem, was Sie gerade beschrieben haben. Also sobald man über KI spricht, dauert es ungefähr 5 Sekunden in jedem Panel. Dann ruft jemand, aber wir wollen nicht den Robo-Judge und niemand will den Robo-Judge.
Darüber machen wir uns auch schon häufiger lustig, dass das immer kommt.
Genau, das ist so der gängige Vorwurf. Aber es gibt 2 Millionen Aufgaben und Prozesse, in denen wir uns mit KI unterstützen lassen können, die alle nicht in die Entscheidungshoheit eingreifen. Wir arbeiten ja im Gericht nicht nur mit Richterinnen und Richtern. Wir haben ja einen gigantischen nachgeordneten Bereich, sagt man. Also andere Dienstzweige, die ganz wesentliche und wichtige Aufgaben in der Justiz übernehmen, die nicht alle Entscheidungen mit hoher Eingriffsrelevanz treffen und auch die gesamte Gerichtskorrespondenz. Also wir könnten in vielen Bereichen mit KI arbeiten, ohne dass es solche Eingriffe in irgendwelche Wertekonstrukte, menschliche Entscheidungshoheit und so weiter und so fort geben würde. Aber eine Anmerkung noch dazu, also gegen die Standardisierung von Entscheidungsprozessen hätte ich gar nichts, weil wir wollen ja gleiches Recht für alle haben und ein bisschen mehr Standardisierung würde der Justizlandschaft in Deutschland sicherlich nicht schaden.
Können wir auch, wenn das ein kleiner Exkurs ist, einmal ganz kurz abschweifen und können Sie nochmal ein konkretes Beispiel machen, wie die KI denn helfen kann, ohne dass dann die schlimme Standardisierung durchgreift?
Absolut. Wenn ich ein großes Sprachmodell habe, das quasi, es gibt mittlerweile zahlreiche Assistenztools, die für die Rechtsanwendung gebaut wurden, die auch von hochtechnologisiert arbeitenden Kanzleien längst eingesetzt werden, die mit Datenanalyse Aktendurchdringung vereinfachen können. Das Beispiel wäre, ich bekomme eine Klageschrift oder ich habe eine ganze Akte, Klageschrift, Klageerwiderung und die speise ich in mein Assistenztool ein und dann frage ich das Assistenztool, wo stehen denn, angenommen es ist eine Bausache, wo steht in dieser Akte was zu den Schallschutzmängeln oder wo steht was zu den Mängeln in der Dachkonstruktion? Ich würde gerne einen Aktenspiegel aufbereitet haben oder noch besser, liebes Tool, bereite mir einen Zeitstrahl der relevanten Ereignisse in dieser Akte vor. Wo sind die Anträge? Wurden die verändert im Verlaufe des Verfahrens? Was sind die relevanten Einwendungen? Wo sind die Beweisangebote? Ist dieser eine Aspekt, der hier total wichtig ist, doch noch im Verlauf der 1200 Seitenakte irgendwo streitig geworden oder ist er unstreitig geblieben? Also umfassende Assistenzfunktionen, die meine Arbeit als Richterin zum Beispiel um ein Vielfaches effizienter machen würden und mir Raum geben würden für das ich eigentlich ausgebildet bin, nämlich Rechtsanwendung und schwierige Rechtsfragen zu lösen.
Jetzt noch eine kurze Frage, bevor wir gleich zum Schluss, zum Resümee kommen. Bewerbermangel ist ja auch ein chronisches Problem. Das haben verschiedene Verbände schon angemerkt. In Hamburg gibt es im Moment einen Stau von Ermittlungsverfahren, habe ich gerade eben in der Meldung gesehen, von 56.957 Fällen. Das sei ein neuer Rekord. Wir gratulieren ganz herzlich. Das Problem sei, dass die Justiz hier so die Staatsanwaltschaft durch Scans gebunden ist, also durch das Einscannen von Papieren, durch diese Transformationsprozesse selbst eben auch. Und zugleich aber die Justiz auch unterbezahlt sei. Es gibt einen Fachkräftemangel und man konkurriert da eben mit Großkanzleien. Wir kennen die Debatte ja. Frage, welche Rolle spielt hier denn das Geld? Denn es bringt ja jetzt nichts, wenn man sozusagen einfach sagt, wir wollen jetzt die besten Leute, aber man nimmt kein Geld in die Hand. Also da muss ja auch irgendwo Geld locker werden, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das überhaupt aus dem Bundeshaushalt irgendwie dorthin fließen kann. Das entzieht sich jetzt meiner Kenntnis. Aber grundsätzlich gefragt, welche Rolle spielt hier das Geld bei der Justizreform?
Geld, um die Löhne und Gehälter in der Justiz zu erhöhen?
Ja, genau.
Das ist ja eine schon lange von...
Sie sind da befangen, glaube ich, aber...
Ja, da kann ich nicht ganz neutral antworten. Aber das ist ja eine uralt Forderung, die es gibt. Das wäre natürlich alles schön. Und wenn ich die Wunschfee hätte, dann würde ich natürlich sagen, ja, wir müssen natürlich Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen, Staatsanwälte besser bezahlen, damit wir überhaupt in Konkurrenz mit Großkanzleien treten können. Ein hehrer Wunsch, wenn das die Bundesfinanzmittel hergeben und wenn es auch der politische Wille ist, der tatsächlich dahin gehen muss, dass man die Justizhaushalte aufstockt. Das war in den letzten, weiß ich nicht genau, 10, 20 Jahren, glaube ich, eher nicht der Trend, den wir beobachten konnten. Womit die Justiz aber immer wuchern konnte, war ein wirklich spannendes Betätigungsfeld und schöne Arbeitsbedingungen an und für sich. Und schön meine ich jetzt nicht im Sinne von, wir liegen in der Hängematte, das habe ich letztens auch mal auf Social Media gelesen, sondern sehr spannende Aufgaben. Und das verändert sich in den letzten Jahren, weil die Arbeitslast und der Druck zunimmt, weil wir sehr große Datenmengen bearbeiten müssen und eigentlich mit den bisher zur Verfügung stehenden Tools kaum noch hinterherkommen. Und ich glaube, dass das, ich weiß es jetzt nicht, ich kann es nur ahnen bei der Staatsanwaltschaft, aber dass ja gerade das auch ein sehr datengetriebenes Arbeiten ist, große Datenmengen ankommen, Telekommunikationsüberwachung oder auch im Bereich von sexualisierter Gewalt, dass man sehr, sehr große Datenmengen verarbeiten muss und dass man da tatsächlich analog basiert, also wenn der Mensch alleine arbeitet, nicht mehr hinterherkommt. Und dass das die Arbeit als solche natürlich nicht attraktiver macht, als wenn ich mich von morgens bis abends mit sehr tollen, spannenden Rechtsfragen befassen kann, für die ich ja auch diese Ausbildung gemacht habe.
Wie blicken Sie insgesamt auf die Situation jetzt nach dem Politikwechsel? Friedrich Merz verkauft das Ganze ja als ein Politikwechsel, kann man jetzt richtungspolitisch interpretieren, aber er spricht ja auch von einer gelingenden Wirtschaftspolitik und vor allen Dingen die Staatsmodernisierung hat immer eine große Rolle gespielt. Was glauben Sie, ändert sich da gerade etwas oder führen wir einfach nur dieselben Debatten weiter, die wir die letzten 10 Jahre geführt haben?
Im Bereich der Justizdigitalisierung glaube ich nicht, dass der aktuelle Regierungswechsel wirklich die Schienen komplett anders legt, sondern die wurden bereits in den vorvergangenen Legislaturperioden angefangen, in die heutige Richtung zu bauen und zu legen. Und das ist auch etwas, was ich sehr begrüße, dass wir natürlich einen Gesetzesentwurf hatten im Bereich zivilgerichtliches Online-Verfahren, der Diskontinuität unterfallen ist. Aber die Vorhaben und die Zielsetzung dessen, was passieren soll in der Digitalisierungsinitiative, die sind doch die gleichen geblieben und die werden auch unter der aktuellen Regierung fortgeführt. Ich habe das auch gerade nochmal nachgelesen irgendwo, dass die Mittel, die jetzt freigegeben werden im Haushalt, auch für die Mittel in der Digitalisierungsinitiative ausgegeben werden sollen, die dort auch bereits schon drin waren. Auch noch andere, aber die sollen auf jeden Fall fortgeführt werden. Das vorangestellt, glaube ich, dass man vorsichtig optimistisch in die Zukunft blicken kann, weil ganz viel von dem, was in der Justizdigitalisierung passiert, ja auch auf der Länderebene geschieht. Das heißt, der Bund kann natürlich mitgestalten, er kann Projekte anleiten, er kann Mittel zur Verfügung stellen, aber letztlich muss ganz viel in den Ländern passieren. Und wenn man jetzt schaut, was die Jumico beschlossen hat, aber auch was der E-Justice-Rat an Papieren vor kurzem veröffentlicht hat, zum Beispiel die Digitalstrategie und die KI-Strategie, dann darf man doch sehr erstaunt sein und sich tatsächlich auch positiv überrascht zeigen. Denn da stehen wirklich innovative Gedanken drin, die meines Erachtens absolut in die richtige Richtung gehen, weil etwas ganz Wichtiges gemacht wird, was ich in den letzten Jahren ein wenig vermisst habe, nämlich, dass man sich ehrlich macht in der Justiz und dass man auch ehrlich sagt, was vorhandene und aktuelle Defizite sind. Und ohne das geht es einfach nicht. Man muss erstmal analysieren, wo liegt eigentlich der Hase im Pfeffer? Und das, finde ich, macht zumindest die KI-Strategie sehr schön sichtbar und sagt dann so, das sind aktuell die Probleme und das sind die Aufgaben, die wir haben. Und so können wir die im föderalen Kontext möglichst bundeseinheitlich angehen. Und das ist schon etwas, was einen ein bisschen positiv stimmen darf, glaube ich.
Trostreiche Worte zum Schluss, so mögen wir das. Vielen Dank, Frau Dörr.
Vielen Dank.
Die große, weite Welt.
Ja, Henrik und ich, wir reden ja immer darüber, dass wir eigentlich nicht zum Auslandsjournal werden wollen, aber Donald Trump und die USA zwingen uns regelmäßig dazu, doch ein paar Themen aus Übersee zu besprechen. So auch in dieser Woche, weil es doch relativ bedeutsam geworden ist. Donald Trump hat sich ja in seinem relativ fanatischen Kampf gegen die, wie er es nennt, illegale Migration auf die Fahne geschrieben, wirklich alles zu probieren, um Menschen mit Einwanderungsgeschichte, bei denen eine Handhabe besteht, irgendwie außer Landes zu schaffen. Und ein Vorhaben war unter anderem dieses Birthright Citizenship, also das Geburtsortprinzip aus dem 14. Verfassungszusatz anzugreifen. Also da steht ja im Endeffekt drin, alle Menschen, die auf US-Boden geboren sind und der amerikanischen Gerichtsbarkeit damit unterstehen, sind automatisch auch Staatsbürger, unabhängig vom Aufenthaltsstatus ihrer Eltern. Das wollte er, wenn jetzt nicht abschaffen, aber doch zumindest signifikant aufweichen und wie alles, was er so tut, per präsidialen Dekret, also Gesetze schreibt man da ja nicht in der Trump-Administration. Dauerte viel zu lange. Ja. Wie so oft ist dann gekommen, was kommen musste, Bundesrichter haben das Ganze erstmal im einstweiligen Rechtsschutz blockiert und die Sache landete nun beim Supreme Court und der hat Trump erstmal Recht gegeben und die Anordnung aufgehoben.
Ist das denn jetzt eine inhaltliche Entscheidung? Also hat sich der Supreme Court vom absolut geltenden Birthright Citizenship Prinzip verabschiedet?
Nee, genau darum ging es nämlich in der Entscheidung eigentlich nicht, sondern eigentlich nur erstmal um eine formelle Frage, ob Bundesrichter überhaupt präsidiale Dekrete, also diese sogenannten Executive Orders, landesweit stoppen können oder ob das nur in Bezug auf die klagende Partei geht. Vielleicht mal kurz zur Übersicht. Bundesgericht heißt jetzt in den USA auch nicht irgendwie so Bundesgerichtshof für das ganze Bundesgebiet zuständig, sondern da gibt es ja diese Bundesbezirksgerichte, die verschiedene Bezirke verwalten, von denen wir hier reden. Und bisher wurde das immer so gehandhabt, dass die zwar für eine Klage dann zuständig sein mussten, im Rechtsfolgenausspruch aber eine gesamte Anordnung, also fürs ganze Bundesgebiet, auf Eis legen könnten. Das nennt man im amerikanischen Rechtsjargon Universal Injunctions. Und die US-Regierung hatte sich jetzt beschwert, dass diese vorläufigen Anordnungen mit landesweiten Auswirkungen die Fähigkeit der Exekutive einschränken würden, ihre Aufgaben zu erfüllen und forderte, dass solche Stops eben nur noch für die direkt beteiligten Parteien, also inter partes, gelten und nicht eben landesweit. Und dem hat sich jetzt der Supreme Court mit der da ja schon seit einiger Zeit jetzt bestehenden 6-3 Mehrheit der konservativen Richter, von denen ja auch einige von Trump ernannt worden sind, im Grundsatz angeschlossen und die unteren Instanzen angewiesen, ihre Anordnungen da entsprechend anzupassen.
Also im Kern eine prozessuale Frage, die aber ja dann für Trumps Befugnisse relativ weitreichend sein könnte, oder?
Absolut, ja. Denn wie gesagt, Trump regiert ja praktisch nur mit Executive Orders, ne, mit Sharpie unterschrieben. Ja. Wir kennen ja alle die Bilder. Und in der Vergangenheit ist es deswegen auch schon oft vorgekommen, dass ihm da Dinge dann wieder um die Ohren geflogen sind. Wir erinnern uns noch an seine erste Amtszeit, der Travel Ban. Ich weiß gar nicht, wie oft die den neu geschrieben haben im Endeffekt. Auch viele andere präsidiale Anordnungen sind einstweilen aus der Kraft gesetzt worden. Wir erinnern uns auch noch ein bisschen an diese Anordnung, die Anwaltskanzlei in den USA betrafen in seiner jetzigen Amtszeit.
Oh ja.
Auch da war das der Fall. Aber nicht nur Trump, sondern auch Joe Biden hat sich schon früher darüber echauffiert, denn dem ist das ebenfalls öfter passiert, denn auch der hat schon viel mit Executive Orders regiert. Samuel Bray, Juraprofessor an der University of Notre Dame, sagt, diese universellen Unterlassungsverfügungen seien eine neue Erfindung und ihre Anwendung habe in den letzten 10 Jahren einen, Zitat, kometenhaften Aufstieg erlebt. Und das ging eben einher, sagt er, mit einer Zunahme dieser präsidialen Verordnungen, die schon Barack Obama sehr extensiv gebraucht habe, dann Trump und dann auch Joe Biden und jetzt eben wieder Trump. Klar, das ist natürlich ein schwerer Eingriff in die Exekutivmacht, die die USA ja sonst auch sehr hoch hängen, weil eben ein einzelner Bundesrichter, also oft sind das dann Einzelrichter, die das entscheiden, glaube ich, kann dann ja per einstweiliger Verfügung eine Verordnung aus dem Weißen Haus eben landesweit außer Kraft setzen. Und das war bisher deswegen auch immer ein Instrument für den Rechtsstaat, um Trump bei seinen Vorhaben, naja, so Knüppel zwischen die Beine zu werfen.
Ja, wie sind die Reaktionen auf die Entscheidung?
Also Trump, das muss man wahrscheinlich gar nicht erwähnen, spricht natürlich von einem monumentalen Sieg.
Er siegt ja immer. Das ist ja sein Trick. Ist genauso wie beim Iran, wo er sagt, ja nee, Atomprogramm ist jetzt erledigt und jetzt kommen ja seine Sicherheitsbehörden gerade und sagen,
vielleicht
doch nicht.
Ja.
Aber wer The Apprentice gesehen hat, dieses schöne Biopic, der weiß, das hat er gelernt und das setzt er konsequent um. Ja,
ja, das werde ich mir, glaube ich, auch mal anschauen. Kleine Empfehlung am Rande hier heute im Podcast. Die liberalen Stimmen auf der anderen Seite sind natürlich sehr deutlich in ihrer Kritik an der Entscheidung. Ist auch nicht völlig überraschend. Judith Resnick von der Yale Law School, Professorin, sieht die Möglichkeit der Bundesgerichte, das Weiße Haus zu kontrollieren, durch diese Entscheidung künftig drastisch eingeschränkt, berichtet die New York Times unter Berufung auf sie. Cecilia Wang ist National Legal Director bei der Bürgerrechtsorganisation ACLU. Also jetzt auch nicht unbedingt eine Trump-freundliche Organisation, die sagt, die heutige Entscheidung ist zutiefst falsch, denn die Staaten und andere Antragsteller vor dem Gericht haben bereits bewiesen, dass eine Anordnung notwendig ist, die die landesweiten Schäden von Präsident Trumps Anordnung zur Staatsbürgerschaft stoppen würde. Aber dieser Kampf fängt gerade erst an. Also insgesamt für die Opposition natürlich ein herber Rückschlag. Und was auch interessant ist, der Supreme Court kommt den Republikanern damit ein bisschen zuvor, denn die hatten im Kongress eigentlich ein Gesetz verabschieden wollen, das eben diese Universal Injunctions auch untersagen sollte, weil denen das natürlich schon länger auf den Zeiger ging.
Ja, und ich gehe mal davon aus, so ein Gesetz würde jetzt wahrscheinlich an der Lage und gar nichts mehr ändern. Ne? Was ist jetzt rechtlich davon zu halten?
Also viele Kritiker monieren erstmal, dass diese Entscheidung zu einem Flickenteppich führen könnte. Das heißt, in einem Bezirk, wenn das Gericht das entscheidet, gilt dann die Anordnung oder für einen Kläger gilt sie, für den anderen nicht. Also für diejenigen, die klagen, also in diesem Fall würde das Birthright Citizenship, sofern sie denn damit in der Sache Erfolg haben, dann eben weiterhin gelten, andere nicht, weil das dann nur noch inter partes wirken würde. Und deswegen wäre die Folge dann auch, dass selbst offensichtlich verfassungswidrige Maßnahmen zumindest teilweise umgesetzt werden könnten, bis das dann irgendwann vielleicht mal beim Supreme Court landet. Ein bisschen differenzierter ist dann zum Beispiel Christine Collins, die ist Professor of Law an der University of Michigan und die meint, dass die Entscheidung zumindest nicht sonderlich überraschend sei, denn der Supreme Court sei nun eben mal mehrheitlich konservativ besetzt mit Richtern, die da ihre eigenen Rechtsansichten haben und die Konservativen hätten schon immer ein Problem mit diesen landesweiten Anordnungen von Bundesgerichten gehabt. Was sie überraschend findet, indes sagt sie, ist, dass die Mehrheitsmeinung, die von Trump ernannte Richterin Amy Coney Barrett geschrieben hat, doch sehr weit gehe. Also sie sagt, ein anderer Supreme Court mit einer anderen Mehrheit hätte vielleicht einen moderateren Ansatz gewählt und den Fall dazu genutzt, die Verfügbarkeit von einstweiligen Verfügungen einzuschränken und gleichzeitig dann so ein paar Leitlinien aufzustellen dafür, wann die denn weiterhin gerechtfertigt sein können. Beispielsweise sagt sie, hätten die Richter ja auch von den Bundesgerichten verlangen können, dass sie dann eine besondere Anhörung machen müssten, über den Antrag des Klägers auf so eine landesweite Verfügung zu entscheiden. Sie hätten aber auch die auf bestimmte Situationen beschränken können, sagt sie, in denen einheitlicher Rechtsschutz im ganzen Land angesichts der Art der Politik, die da angefochten wird, besonders gerechtfertigt sei. Und dafür, ich finde, das lässt sich auch hören, eignet sich ja dieses Birthright Citizenship ganz gut, da das ja irgendwie so eine landesweite Wirkung hat, die für jeden mehr oder weniger gleich sich auswirkt oder für jeden Betroffenen. Aber summa summarum, nach allem, was ich gelesen habe, ist es jetzt nicht die Rechtsbeugung durch den Trump Supreme Court, um das mal so ein bisschen in Perspektive zu setzen. Also es ist eine Meinung, die schon lange in der konservativen Richterschaft vorherrschte und die hat sich jetzt, glaube ich, einfach dann durch die mittlerweile bestehende Mehrheit im Supreme Court eben durchgesetzt. Aber rechtlich ist das nicht unvertretbar.
Ja, es ist ja auch kein mager Supreme Court, wenn man sich so Entscheidungen und Einschätzungen von Leuten anhört, die sich damit wirklich sehr gut auskennen. Dennoch, kann Trump jetzt noch mehr durchregieren, wenn die Bundesrichter ihn durch diese Universal Injunctions nicht mehr stoppen können?
Also zunächst mal sind diese Universal Injunctions nicht ganz ausgeschlossen worden. Es gibt nach der Supreme Court-Entscheidung, nach der überwiegenden Lesart, also noch die Möglichkeit, solche landesweiten Verfügungen zu treffen, wenn nur das die Klagenden, also in diesem Fall waren das Bundesstaaten, die geklagt hatten, wenn nur das die Klagenden Staaten entlasten könne. Der von mir eben zitierte Professor Bray sagt zudem, die zentrale Front bei Rechtsstreitigkeiten gegen die Bundesregierung wird sich von allgemeinen Unterlassungsklagen zu Sammelklagen verlagern, da solche mit nur einem Kläger Schutz für sehr viele Menschen bieten könnten. Mhm. Also die haben ja auch so noch viel mehr diese Class Actions, als das bei uns in unserem Rechtssystem existiert. Ja. Außerdem meint Michael Morley, Professor am Florida State University College of Law, neben Sammelklagen wird es auch vermehrt staatliche Klagen geben, bei denen ein Staat zum Schutz seiner eigenen Interessen oder seiner Einwohner klagt, außerdem von Organisationen und Verbänden im Namen ihrer Mitglieder. Also man wird konstatieren müssen, ein effektiver Hebel gegen Trump ist schon erstmal weg, denn diese Universal Injunctions, das war eben sehr niedrigschwellig. Und damit ist auch so ein bisschen die Möglichkeit zur Auswahl der Gerichte weg, was man so Forum Shopping nennt, wo man sich dann eben Kläger in einem passenden Bundesbezirk aussucht, wo man weiß, dass das Gericht vielleicht nicht unbedingt mit Trump-Richtern besetzt ist.
Was heißt das Ganze jetzt für das Birthright Citizenship?
Ja, zunächst mal, dass Trumps Verfügung, die er da erlassen hat, in 30 Tagen nach der Supreme Court-Entscheidung, so lange hat der Gerichtshof da Zeit gegeben, den Gerichten ihre Verfügung zu überarbeiten, dass das jetzt in Kraft treten kann. Also zumindest da, wo es nicht anderweitig entschieden ist. Aber man kann natürlich weiter dagegen klagen. Und die Juraprofessorin Christine Collins sagt auch, nichts in den Stellungnahmen der Richter, Klammern des Supreme Court, deutet darauf hin, dass die drei Vorinstanzen zu Unrecht davon ausgingen, dass die Sachargumente gegen die Regierung sprechen. Mit anderen Worten, sie kann sich sehr gut vorstellen, dass der Supreme Court diese Anordnung in der Sache auch kippen würde. Mit einer Entscheidung des Gerichtshofs in der Hauptsache, die er wohl annehmen wird, rechnet sie allerdings erst im nächsten Jahr.
Damit kommen wir jetzt zum Schluss. Und was gibt es Schöneres, als in brüllender Hitze handwarme Schokolade zu essen? Wobei ich muss sagen, hier ist es sich ein bisschen abgekühlt, aber in der Wohnung ist es immer noch sehr warm. Max, was hast du dir geholt?
Ja, also wir haben uns ja heute hier zum Dubai-Schokoladeessen verabredet. Und auf deinen Tipp hin habe ich Kioske angesteuert, weil ich auch nicht wusste, ob man das in Supermärkten noch bekommt. Und in diesen Kiosken gab es die aber immer nur noch in Riegelform. Aber ich habe Dubai-Chocolate in Form eines Schokoriegels mir gekauft.
Okay, ja, also wir kommen gleich dazu, warum das hier juristische Relevanz hat. Ich war auch beim Späti und habe dann nach Dubai-Schokolade gefragt. Der guckte mich dann so mitleidig an, wie von wegen so...
der arme alte Mann hat den Trend auch mal mitbekommen.
Drei Jahren vorbei. Dann ist der arme alte Mann in Rewe gegangen, hat sich da Dubai-Schokolade gekauft. Aber Vorsicht, meines ist Dubai-Style-Schokolade.
Und das wird gleich auch noch relevant, dieser Unterschied, ne?
Hol, pass da jetzt mal rein. Genau, also ich...
Wir machen jetzt den Taste-Test.
Muss sagen...
Soll ich das so ASMR-mäßig jetzt vor dem Mikro ganz leise öffnen?
Ja, bitte nicht, ich glaube, dann werden wir gecancelt, dann fehlen hier bei Abonnenten. Aber, also ich kann sagen, meine ist genauso, wie ich es mir vorstellte, nämlich pappsüß und weich. Also, warum geht es hier? Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, das Oberlandesgericht Köln hat eine Entscheidung, oder vier Eilverfahren eigentlich entschieden, und gesagt, dass Dubai-Schokolade aus Dubai kommen müsse. Sie darf nicht aus der Türkei kommen, was ja wohl oft der Fall ist. So, und dazu kommen wir gleich nochmal. Packung und Name in diesen Fällen suggerierten, dass die Dubai-Schokolade aus den Vereinigten Arabischen Emiraten kommt. Und diese Schokoladefrage war am LG Köln schon umstritten. Deswegen, falls bei euch es klingelt und ihr sagt, Dubai-Schokolade, das hatten wir doch schon mal. Ja, hatten wir schon mal, nämlich am Landgericht Köln. Und da gibt's einen Schokoladenstreit. Die 33. Zivilkammer sieht nämlich in dieser Bezeichnung als Dubai-Schokolade bei Schokolade, die eigentlich aus der Türkei kommt, eine unzulässige Irreführung. Und die 4. Handelskammer sagt, die Dubai-Schokolade bezeichnet nur die Rezeptur. Markenrechtler wissen jetzt, wir sprechen von der geografischen Herkunftsangabe. Die kann tatsächlich entfallen, also beziehungsweise der Schutz dieser geografischen Herkunftsangabe kann entfallen, nämlich dann, wenn der Verkehr den Namen inzwischen mit einer Gattungsbezeichnung verbindet, Wiener Würstchen sind zum Beispiel offenbar, da sei diese Schokolade aber nicht und deswegen besteht der Schokoladenschutz fort. Das Oberlandesgericht verwies dann noch auf die Aufmachung und auf der Verpackung war dann wohl die Dubai Skyline zu sehen und das Versprechen, diese Schokolade bringt den Zauber Dubais direkt zu Ihnen nach Hause. So, und jetzt subsumier mal deine Schokolade, Max. Was hast du denn da?
Also, ich subsumiere die erstmal unter Zucker. Du hast schon recht, die ist wirklich pappsüß.
Ja.
Und ich war eigentlich erst noch erfreut, weil ich gelesen habe, dass sie 13% Pistazienkerne hat. Mhm. Und dachte ich, ach, da hat man so was Gutes gekauft. schmeckt nicht wirklich raus. Also es steht drauf Dubai-Chocolate. Und lustigerweise zeigt aber der Blick auf die Rückseite, dass die tatsächlich aus hergestellt in der Türkei ist.
Das gibt's doch nicht.
Ja, ich habe hier tatsächlich eine illegale Dubai-Schokolade in der Hand. Es steht nämlich nicht Style drauf, sondern es ist Dubai-Chocolate. Also ja, vielleicht sind das noch Altbestände, vielleicht bin ich da einfach an einen sehr, sehr zwielichtigen Späti geraten. Ich will den jetzt natürlich hier nicht nantig nennen.
Absolut nicht und vielleicht ist es ja eine ganz gute Ergänzung, wenn es wenigstens verwegen ist, auch wenn es pappsüß ist. Also meine ist auch pappsüß, aber total egal, weil Dubai-Style und aus der Türkei kann man im Rewe kaufen. Wir verabschieden uns jetzt mit klebrigen Fingern. Schreibt uns an gerechtigkeit-loseblatt@njw.de, bewertet uns bei eurem Lieblingspodcast-Player und ganz wichtig, bleibt uns gewogen.
Bis dann, ciao.